glaube, diese kulturelle Akzeptanz, dass Spiel eben etwas Wertvolles ist, da tut sich Deutschland einfach verglichen mit anderen Ländern schwerer, aber es kommt einfach mittlerweile an. Also ich behaupte, diese Diskussion müssen wir von Jahr zu Jahr weniger führen.
E-Learning Inc., der Podcast für digitale Aus- und Weiterbildung.
Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge E-Learning Inc. E-Learning Inc. ist ein Podcast für jeden, der sich für E-Learning, Weiterbildung und generell Digitalisierung interessiert. Ich bin Vanessa. Heute die Folge dreht sich ganz um das Thema Game-Based Learning und Serious Games. Darüber spreche ich mit Chidem Uzunolu und Professor Clemens Hochreiter. Chidem ist Leiterin der Stiftung Digitale Spielekultur. Clemens leitet den Studiengang Game Design and Management an der Hochschule Fresenius in München. Zudem ist er Geschäftsführer des Studios Reality Twist, einer der führenden deutschen Kreativagenturen für Serious Games. Die beiden liefern ganz viele praktische Beispiele und konkrete Tipps für die spielerische Wissensvermittlung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich muss an der Stelle mich nur noch einmal bei euch entschuldigen, dass es an manchen Stellen wieder kleine Probleme mit dem Ton gibt. Wir stellen hier gerade etwas um. Wir arbeiten aber dran, dass wir bald wieder einen reibungsfreien und möglichst hochqualitativen Ton für euch haben. Hallo Clemens, hallo Chidem, sehr schön, dass ihr heute Zeit habt, mit mir über das Thema Game-Based Learning und Serious Games zu sprechen. Ich habe mir zum Einstieg ein paar Fragen passend zum Thema überlegt. Und zwar, spielt ihr persönlich lieber Brettspiele oder lieber Computerspiele, Chidem?
Ich spiele beides sehr, sehr gerne.
Und Clemens, wie sieht's bei dir aus?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn man einen Spieleentwickler fragt, wie viel er spielt, weil ich muss ganz ehrlich zugeben, berufsbedingt ist dann irgendwann Spielen nicht mehr so unbelastet. Man geht dann da irgendwie, ja, das ist so halb Arbeit. Das heißt, ich spiele relativ viele Computerspiele in der Arbeit, das ist dann aber für mich mehr Recherche und in meiner Freizeit spiele ich tatsächlich mehr Brettspiele, vor allem dann mit der Familie.
Das war auch die zweite Frage, nämlich schon, spielt ihr lieber alleine oder lieber mit Freunden, Familie? Also Clemens, du dann lieber mit der Familie?
Bei Brettspielen, klar. Ja, da definitiv dann lieber mit der Familie, aber Computerspiele, muss ich ehrlich sagen, da das ist für mich so eine Sache, das gehört eben schon zum täglichen Arbeiten dazu, dass man eben aktuelle Spiele einfach anschaut. Ich spiele auch viele Spiele nur an und das mache ich dann natürlich überwiegend allein.
Und Chidem?
Mir geht's so ähnlich. Wenn ich Brettspiele spiele, dann halt lieber mit Familie und Freunden. Und wenn ich dann halt Computerspiele spiele, wenn ich das im Kontext der Arbeit für Recherchezwecke brauche, dann eher für mich. Aber seit dem Lockdown spiele ich auch wahnsinnig gerne mit meinem Team. Wir haben einen Spieletag eingeführt. Jeden Freitag um die Mittagszeit spielen wir in der Gruppe mit dem gesamten Team.
Das ist auch eine schöne Idee. Wir haben immer nur vormittags ein Kaffee-Meeting, wo wir dann zusammen Kaffee trinken. Aber das mit dem Spielen gefällt mir auch. Seid ihr gute Verlierer, Chidem?
Hängt vom Spiel ab. Also Spiele, die ich richtig gut kann, verliere ich natürlich ungern. Bei Spielen, wo ich nicht so gut bin, bin ich eine hervorragende Verliererin.
Und Clemens?
Das hängt sehr stark vom Kontext ab. Ich würde sagen, tatsächlich bin ich durch Spielen deutlich gelassener geworden und das hilft mir dann auch tatsächlich auch im Beruf. Also ich glaube mal, ich kann mit Rückschlägen im Beruf besser umgehen, einfach weil ich durch das Spielen gelernt habe, eben auch mit Rückschlägen umzugehen.
Kommen wir vielleicht zu euren Tätigkeiten. Chidem, du bist Leiterin der Stiftung für digitale Spielkultur. Warum gibt es diese Stiftung denn und was machst du dort genau?
Also ich bin seit Februar 2018 die Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur. Und ja, was mache ich da genau? Ich kann leider nicht den ganzen Tag spielen. Das wäre schön, weil die meisten Leute denken, oh, Stiftung Digitale Spielekultur, das ist doch toll, dann könnt ihr den ganzen Tag spielen. Nein, das können wir nicht. Aber vielleicht vorweg, wir sind die Stiftung der Games-Branche und auch wir bezeichnen uns auch als Chancenbotschafterin für das Medium Games. Die Gründung der Stiftung geht auf eine Initiative des Deutschen Bundestages und der deutschen Games-Branche zurück. Wir entwickeln Modellprojekte, Pilotprojekte, sind Impulsgeber auf Konferenzen, auf Tagungen und führen verschiedene Studien rund um das Thema Games und ihre Potenziale für die Gesellschaft durch. Games dienen auch dazu, dass man das Lernen erleichtern kann, neue Fähigkeiten sich aneignen kann. Es wird in der Therapie von Krankheiten eingesetzt, das Vermitteln von unterschiedlicher Weltanschauung, Gedankenwelt. Und mit all diesen Themen setzen wir uns mit unserer Arbeit auseinander.
Eigentlich hast du Politikwissenschaften studiert. Wie bist du denn dann zur Stiftung gekommen?
Ja, ich bin von Hause aus Politologin, bin seit über 20 Jahren auch im Stiftungswesen tätig. Vor der Stiftung war ich bei anderen verschiedenen Stiftungen als Führungskraft tätig. Ich finde das Medium wahnsinnig spannend. Ich finde das Medium insofern sehr, sehr spannend, in einem digitalen Zeitalter ein digitales Medium, was ohne diese Digitalisierung gar nicht irgendwie entstanden wäre. Und als ich dann diese Stellenausschreibung gesehen habe, habe ich gedacht, das ist genau der richtige nächste Schritt für mich. Und das finde ich nach wie vor sehr, sehr spannend. Also ich habe wirklich jeden Tag Spaß mit meiner Arbeit.
Das, so soll es sein. Clemens, du hast eigentlich auch Dokumentarfilm studiert und bist jetzt Professor für Game Design in München und Geschäftsführer von Reality Twist, einer der führenden deutschen Kreativagenturen für die Produktion von Serious Games. Wie kamst du denn von Film zu Games?
Naja, eigentlich ist die Reihenfolge tatsächlich ein bisschen andere gewesen, auch wenn sich das von meiner Vita so liest. Weil ich habe tatsächlich mit Thomas Wagner zusammen während der Schulzeit angefangen, Computerspiele zu entwickeln. Das war unser ganzes, gesamte Schulzeit bestand aus diesem Hobby. Und irgendwann ist halt aus dem Hobby Beruf geworden. Nur wie wir irgendwie in den Mid-90ern irgendwie gesagt haben, wir wollen Spiele machen, da war in Deutschland, jeder hat uns einen Vogel gezeigt. Die haben gesagt, ja klar, damit kannst du kein Geld verdienen. Was soll das sein? Was ist das überhaupt für ein Markt? Wir hatten noch keine Ausbildungsmöglichkeiten, nichts. Also sprich, wir haben uns alles selber beigebracht und entsprechend war es dann so, dass wir halt nach der Schule gesagt haben, naja, jetzt hat irgendein Studium dranhängen, damit man mal so eine solide Basis hat, das wäre schon sinnvoll. Wir haben deswegen parallel zu unserer ersten Firma dann beide studiert, er an der TU München Informatik und ich dann Film an der Filmhochschule, weil wir gesagt haben, das sind die Sachen, die so am nächsten an dem dran sind, was uns eigentlich interessiert. Und deswegen bin ich dann beim Dokumentarfilm gelandet, habe gesagt, da kann ich ein bisschen das Kreative mitnehmen, was ich denke, ist für die Spielentwicklung notwendig. Aber der Fokus war von Anfang an bei uns Spiele.
Okay. Wer sind denn die typischen Kunden von Reality Twist? Also habt ihr eher Großkonzerne oder öffentliche Einrichtungen oder ist das ein bunter Mix?
Das ist schon ein relativ bunter Mix. Wir haben also typische Kunden. Wir hatten jetzt zum Beispiel relativ viel gemacht für Missio, die also Missio macht interaktive Ausstellungen primär, oder wir machen, so muss man sagen, wir machen für Missio primär interaktive Ausstellungen. Dann haben wir auf der anderen Seite sowas wie Siemens, also ein klassischer Konzern, und dazwischen dann irgendwie Stiftungen, wo du dann sagst, okay, jetzt wie die Nemetschek-Stiftung, für die du was machst. Also die Bandbreite ist da relativ groß. Was wir immer noch parallel machen, ist ein bisschen Eigenproduktionen auch für den Endkundenmarkt. Aber tatsächlich ist der Fokus bei uns primär auf dieser B2B-Arbeit, die wir eben zusammen mit einem Kunden dann Serious Games entwickeln.
Okay. Bevor wir jetzt auch zu tief in das Thema Serious Games einsteigen, würde ich gerne noch ein paar Begrifflichkeiten erläutern, die vielleicht noch nicht all unsere Hörer und Hörerinnen kennen, beziehungsweise die nicht immer ganz klar definiert sind. Game-Based Learning ist ja ein Lernkonzept, in dem Spiele zur Wissens- und Kompetenzvermittlung eingesetzt werden. Serious Games sind Spiele, die nicht nur zur Unterhaltung dienen, sondern auch einen anderen ernsten Zweck verfolgen, nämlich dass etwas gelernt werden soll. Und Gamification ist die Anwendung von spieletypischen Elementen wie Punkten und Badges in einen komplett spielfremden Kontext, wie zum Beispiel im Fitnessbereich oder in der Lernumgebung. Clemens, stimmt das mit den Definitionen von dir überein oder möchtest du vielleicht noch was ergänzen?
Erstmal bin ich total begeistert. Ich habe das selten so gut zusammengefasst gehört. Also das ist absolut super perfekt, ja. Ich muss sagen, das Thema Gamification ist eins, das als Begriff ein bisschen polarisiert, weil Gamification eigentlich eine ganz tolle Vision hat und was Verheißungsvolles mit sich bringt. Da ist so diese Grundidee, ja, was wird denn passieren, wenn wir das Wissen, das Spieleentwickler haben, verwenden, um irgendwie Dinge, die eben mit Spielen nichts zu tun haben, interessant zu machen, wie zum Beispiel Stadtverwaltung oder irgendwie Steuererklärung oder was da gar was. Das ist natürlich eine total schöne Vision. Auf der anderen Seite muss man sagen, ist an Gamification auch genau das dran gekoppelt, was eben uns immer Kopfzerbrechen macht, weil mit Gamification eben auch viele negative Attribute einhergehen, wie eben die Suchtmechanismen, dass man eben mithilfe von Spielmethodiken dafür sorgt, dass Leute Dinge kaufen, die sie vielleicht gar nicht kaufen wollen, und eben auch mehr Zeit in Dinge investieren, als es ihnen gut tut. Und von daher ist Gamification als Begriff im Moment sowas, was ein bisschen polarisiert.
Ja, auf jeden Fall. Wir wollen heute ja auch vor allem auf Game-Based Learning und Serious Games schauen. Also es geht heute wirklich um Spiele, die zur Wissens- und Kompetenzvermittlung eingesetzt werden. Warum eignen sich Spiele denn so gut im Lern- und Weiterbildungskontext, Shidem?
Schon Kinder spielen ja instinktiv und lernen auf diese Weise ihre Umgebung und Mitmenschen kennen. Spiele motivieren uns zum freien Ausprobieren und zu experimentieren. Sie sind selbst zweckhaft und machen Spaß, motivieren uns also intrinsisch, ohne dass es eine externe Belohnung dafür braucht. Hier ist auch natürlich die größte Gefahr für das Lernen mit Spielen, steht der Zweck zu sehr im Mittelpunkt, können sie natürlich schnell ihre motivierende Kraft verlieren. Also darauf sollte man auch achten. Und natürlich ist das auch entscheidend, die Zielgruppe und die Ziele nochmal im Auge zu behalten und dementsprechend auch die Spiele zu entwickeln, gerade wenn es um Lernen und um Weiterbildungskontext geht.
Ja, über die Zielgruppe würde ich nachher auf jeden Fall gern noch mit euch sprechen. Was Clemens jetzt ja auch schon so ein bisschen angesprochen hat, ist Gamification wird zum Beispiel manchmal auch mit negativen Sachen in Verbindung gebracht. Ich habe auch mal mit Roman Rackwitz gesprochen, der sehr viel mit Gamification sich beschäftigt. Und der hat dann zu mir gesagt, dass er gerne etwas daran ändern würde, dass Spielen als Zeitvertreib und etwas Unnützes angesehen wird. Stimmst du dem auch zu, Shidem?
Also als Unnützes? Nein, dem stimme ich überhaupt nicht zu, weil egal was wir spielen, wir lernen ja dabei auch. Andersrum, es macht Spaß. Ich finde, bei Spielen sollte, gerade bei Entertainment-Spielen, sollte nicht immer dieses Lernen im Mittelpunkt stehen.
Hat sich zum Glück wahnsinnig viel getan. Wenn wir uns einfach anschauen, wie die Situation noch vor ein paar Jahren war. Das ist für das schönste Beispiel ist für mich da irgendwie mein Partner, der an der TU München damals versucht hat, seine Abschlussarbeit, seine Diplomarbeit damals mit einem Spiel zu machen. Und da wurde ihm erklärt, nee, Spiele ist ja Spielerei, das ist nichts Ernstes, nichts Wissenschaftliches, das kann er vergessen. Und heute hat die TU München einen eigenen Studiengang dafür. Da ist ganz, ganz viel passiert. Und ich glaube, diese kulturelle Akzeptanz, dass Spiel eben etwas Wertvolles ist, da tut sich Deutschland einfach verglichen mit anderen Ländern schwerer, aber es kommt einfach mittlerweile an. Also ich behaupte, diese Diskussion müssen wir von Jahr zu Jahr weniger führen.
Ja. Definitiv. Es gibt ja auch so viele Studien von Max Planck über Institut, über andere internationale Institute. Also ich glaube, darüber müssen wir heutzutage gar nicht mehr reden.
Du hast jetzt eben auch was total Spannendes gesagt, Shidem. Du hast gesagt, egal was wir spielen, wir lernen immer was dabei und das Lernen muss gar nicht immer so im Fokus stehen. Aber wenn Aus- und Weiterbildungsverantwortliche in Unternehmen jetzt Spiele einführen, dann geht es denen natürlich jetzt schon drum, dass sie eine bestimmte Kompetenz vermitteln wollen. Gibt es denn Kompetenzen, von denen du sagst, die lassen sich wirklich auch nirgends so gut erlernen wie beim Spielen?
Ja, auf alle Fälle. Games sind ja komplexe Regelsysteme, die von den Spielenden erlernt und zielgerichtet manipuliert werden müssen. Sie schulen also die Kompetenzen, die Zusammenhänge bestimmter Systeme, zum Beispiel der Politik oder einer Stadt oder der Wirtschaft, sinnvoll zu erkennen und zu gestalten zu können und einsetzen zu können, damit man halt den nächsten Level weiterkommen kann. Games erfordern häufig exakte Bewegungen, langfristige Planung und zielgerichtetes Handeln. Damit regen sie die Körpermotorik an, schulen Gedächtnis, Konzentration und logisches Denken.
Und andersherum, gibt es auch Themen, wo du sagen würdest, da macht Game-Based Learning jetzt keinen Sinn, ist vielleicht dann an der Stelle wirklich ein bisschen unnütz?
Also grundsätzlich gibt es keine Einschränkung bei den Themen, die sich über Games vermitteln lassen. Da spielen die Systeme, die sich nachbilden, oft vereinfachen und abstrahieren müssen, können sie in der Regel keinen tiefergehenden Informationsquellen ersetzen, zum Beispiel Fachliteratur oder Anleitung durch Experten und Experten. Da brauchen wir natürlich zusätzliche Informationen, Materialien, aber sonst kann man theoretisch auf eine Ebene Games überall einsetzen, zur Vermittlung von fast allen Inhalten. Clemens, ich weiß, dass du das anders siehst.
Genau, ich wollte auch gerade fragen, Clemens, siehst du das auch so? Also Games schulen Gedächtnis, Konzentration, logisches Denken, Zusammenhänge und nur Fachliteratur können sie nicht ersetzen.
Also ich würde grundsätzlich da auch, also da, ich setze mal anders an. Ich glaube, die Frage ist, wie lernen wir? Und es gibt ja da wirklich Leute, die sagen, wir lernen nur durch das Spielen. Also wenn wir da so Literatur anschauen wie Heusinger, der ganz klar sagt, man lernt nur durch das Spielen, dann ist es natürlich logisch, dass man mit Spielen auch jede Art von Lernhandlung vermitteln kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wir sind uns alle einig, dass man manche Sachen besser auf anderen Wegen lernen kann. Und da stimme ich Schiedem völlig zu. Natürlich macht die Fachliteratur keinen Sinn, wenn ich die jetzt versuche, komplett in ein Spiel zu überführen. Das ist einfach, wäre ineffizient. Und zu den Kompetenzen wollte ich noch sagen, ich glaube, was eine typische Kompetenz ist, die halt, wo das Spiel einfach einen riesen Vorteil mit sich bringt, das Spiel ist grundsätzlich ja ein sicherer Raum, in dem kann nichts passieren. Das heißt, ich kann im Spiel kann und darf und soll und muss ich scheitern. Und das ist etwas, was eben eine Kompetenz ist, die ich dort wunderbar trainieren kann. Also ich kann dort eben umgehen, lernen mit eben der Situation des Scheiterns, des Wiederaufstehens. Das ist eine wichtige Sache. Und eben, dass ich grundsätzlich alles dort ohne größeren Risiken simulieren kann, wo man dann ja auch schon sofort bei angedockten Sachen sind, wie den klassischen Simulatoren. Weiß ja jeder, ich meine, heute eine Ausbildung für den Piloten passiert in einem ganz intensiven Teil im Simulator, weil dort eben nicht wirklich was passiert. Und das ist ein schönes Beispiel, was eben ein Spiel kann, was wir außerhalb vom Spiel nicht könnten.
Also ihr würdet auch sagen, auch langweilige Themen, so ich weiß jetzt gar nicht so, der Klassiker ist, glaube ich, immer das Compliance-Training im Unternehmen. Auch das kann man durchaus mit einem Game unterhaltsam aufbereiten. Also die Themen sogar unbedingt.
Also wir haben für Siemens haben wir ein Spiel gemacht, da geht es genau darum, dass wir gesagt haben, wir wollen denjenigen, der bei Siemens anfängt, dafür sensibilisieren, dass er auf die Arbeitswelt von morgen eingestellt wird. Also dass er quasi hier spielerisch mitbekommt, was sind denn die Erwartungshaltungen für die Arbeitswelt von morgen, was ist denn so eine Welt im Umbruch mit agilen Denkweisen etc. Und das passt wunderbar da rein. Natürlich kannst du das selber auch mit einem PDF oder mit einem Film versuchen zu vermitteln, aber das ist ganz was anderes, weil im Spiel erlernst du es insofern, weil du das Ganze erlebst und du bist da wirklich in der Situation drin. Das findet, glaube ich, kein Mensch so langweilig, wie wenn er sich ein abstraktes PDF dazu durchlesen muss.
Jetzt hast du schon ein konkretes Beispiel genannt. Ich finde, Beispiele helfen auch immer total, dass man ein Thema einfach konkreter fassen kann. Hast du vielleicht noch ein bis zwei weitere Beispiele, wo du sagst, das sind wirklich gelungene Serious Games?
Da ist es jetzt so, dass ich da mich schwere tue, über Serious Games zu sprechen, die nicht von uns sind. Deswegen, das würde ich dann Schiedem überlassen, dass die dann noch ein Beispiel bringt. Ich glaube, was man im Moment definitiv bringen muss, ist Through the Darkest of Times, was einfach ein grandioses Serious Game ist, wo wir einfach definitiv drüber reden sollten. Ich bringe aber von uns gern auch noch ein Beispiel, wo ich sage, das kann man sehr oder auch gern mal zwei, weil da kann ich halt einfach mehr erzählen, weil da ist der Gedankenprozess von uns mit drin. Das eine ist Utopolis, wo wir die Aufgabe hatten, dass die Zielgruppe war, dass man sagt, man will Pendler, das war die Zielgruppe, will man dazu bringen, dass sie sich mit dem Thema, dem Gedanken der Demokratie mehr anfreunden und akzeptieren oder begreifen, dass es wichtig ist, in einer Demokratie aktiv zu werden. Also die gesamte Botschaft des Spiels ist, werde aktiv in einer Demokratie. Und das haben wir halt gemacht, indem wir einfach hier die Spieler in einem kooperativen Spiel reingepackt haben, wo sie eine Gruppe von Tieren, die von außen bedroht werden, und man kann eben nur überleben, wenn man eben gut zusammen agiert. Und das funktioniert eben über Kommunikation, aber eben auch über Gesetzesmodule, dass man Gesetze vorschlägt, über die die Gruppe abstimmt. Und diese Gesetze werden dann zu Spielregeln. Das heißt, die Spieler schaffen ihre eigenen Spielregeln in diesem Spiel. Und das ist ein super spannendes Projekt gewesen, wo man auch wirklich sehr gut analysieren konnte, was machen denn die Spieler dabei, was passiert da, was sind denn übliche Wege oder auch vielleicht häufige Fehler, die passieren. Das war also für uns an der Stelle sehr, sehr spannend.
Wer war da genau der Auftraggeber dann?
Das war die Nemetschek-Stiftung, also eine Stiftung, die als Ziel eben genau das hat, nämlich Demokratie stärken.
Und warum genau speziell für Pendler?
Also man muss dazu sagen, in der Nemetschek-Stiftung sitzen lauter Leute, die begeisterte Spieler sind und die den Spielemarkt entsprechend gut kannten und sich da überlegt haben, welche Zielgruppe fänden sie denn eigentlich spannend, die sie sonst nicht so gut erreichen. Und da war dann ein Gedanke, als sie gesagt haben, ja, sie machen relativ häufig Ausstellungen, aber denjenigen zu adressieren, der jeden Tag da, was weiß ich, in die Arbeit pendelt und dann da in der S-Bahn sitzt und vielleicht dann da irgendwie eine Viertelstunde, 20 Minuten jeden Tag Zeit hat, den mit einem Spiel speziell anzusprechen, das war die Idee.
Ah, okay, da ging es dann auch wirklich, das war wahrscheinlich dann auch ein mobiles Spiel, weil du jetzt gesagt hast, dann nämlich wirklich, wenn man in der S-Bahn sitzt. Okay, und dann hast du noch ein Spiel gesagt, worüber wir auf jeden Fall reden sollten, worüber Cheedem auf jeden Fall mehr erzählen könnte. Wie hieß das nochmal?
Genau, Through the Darkest of Times ist einfach ein Spiel, wo ich sage, das macht im Moment unglaublich viel richtig und es ist ein sehr schönes Beispiel. Es ist auch es hat auch in Deutschland eine sehr große politische Diskussion wieder ausgelöst, was ich mit Freude irgendwie beobachtet habe, weil wir in dieser selben Diskussion vor einigen Jahren mit einem eigenen Spiel auch waren. Wir hatten nämlich damals angestoßen, dass wir gesagt haben, wenn ein Computerspiel, ein dokumentarisches Computerspiel denselben Stellenwert haben soll wie ein Film, dann müssen wir auch dieselben Rechte haben. Und das bedeutet, dass wenn wir ein Spiel machen, was in der Zeit des Nationalsozialismus spielt, dann muss in diesem dokumentarischen Kontext es auch möglich sein, ein Hakenkreuz zu zeigen. Und das war damals definitiv unvorstellbar, wie wir das angegangen sind. Das hat uns dann auch dazu gebracht, dass wir eine ziemlich große politische Diskussion angestoßen haben, auch damals in den Reichstag eingeladen wurden und das Spiel präsentieren konnten. Und leider konnten wir dieses Projekt aber nicht weiter verfolgen und jetzt hat diese selbe Diskussion Through the Darkest of Times erneut aufnehmen können und das war sehr, sehr wohltuend für mich zu sehen, dass man einfach sagt, 10 Jahre weiter und 10 Jahre weiter ist die gesamte politische Diskussion eine andere, viel modernere, viel richtigere.
Also da ging es um Nationalsozialismus und was war das Ziel und wer die Zielgruppe und wer der Auftraggeber?
Also die Zielgruppe sind alle, von Jugendlichen über junge Erwachsene, alle, die sich für das Thema Widerstand in der NS-Zeit interessieren, sollten unbedingt das Spiel spielen. Ich finde, das Spiel Through the Darkest of Times ist eine der grandiosesten Beispiele, wie man Erinnerungskultur und Games lebendig miteinander verbinden kann. Durch das Spielen erfahren wir schlüpfen in Rollen. Und das hat man mit keinem anderen Medium so in der Form, dass wir zu Akteuren werden, dass wir interagieren können. Und das ist das Faszinierende. Und in dem Zusammenhang möchte ich gerne noch ein Spiel erwähnen, weil das ist auch so ein tolles Beispiel für Serious Games. Remission heißt es, von 2012. Da geht es darum, also das Spiel unterstützt krebskranke Kinder und junge Erwachsene in der Krebstherapie. Die Spielerinnen und Spieler kämpfen oder bekämpfen im Innern des Körpers mit verschiedenen Waffen, also zum Beispiel Chemotherapie, Antibiotika, je nachdem diese Medikamente, die eingesetzt werden, die Krebszellen. Sie schießen dabei auf Krebszellen. Und es werden Informationen zu verschiedenen Krebserkrankungen und ihre Therapie dabei vermittelt, sowie die Erfolgszuversicht. Und man hat festgestellt, dass die Jugendlichen, die Kinder, die jungen Erwachsenen, die dieses Spiel gespielt haben während der Therapie, dass die Therapie viel besser angeschlagen hat. Dass man dann im Spiel da sich hineinversetzt, reingeht und auf diese Zellen schießt. Allein psychologisch macht das ja auch ganz viel mit einem. Und das ist auch das Spiel.
Das ist auf jeden Fall super spannend. Das waren jetzt auch 3 total unterschiedliche Bereiche, also medizinischer Kontext, politischer Kontext, Geschichte, Zeitgeschehen. Gibt es was, wo ihr sagt, das macht die Spiele, das haben sie gemeinsam und das macht sie so besonders, deswegen sind sie so gelungen, alle 3?
Das Wichtigste ist, dass man eben hier nicht irgendwie eine Lernbotschaft hier an erster Stelle stellt, sondern dass es wirklich ein Spiel ist, das einfach Spaß macht. Und ich glaube, das darf man absolut nicht unterschätzen. Ein Spiel, das am Ende des Tages einfach nur so mit spielerischen Methoden einem einen Lerninhalt reinpresst, macht keinen Spaß. Utopolis hatte ganz klar eine ganz normale Spielergruppe als Zielsetzung und die haben da Spaß dran gehabt. Ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die Spieler das als Serious Game betiteln würden. Bei Through the Darkest of Times sehe ich das ganz ähnlich. Ich glaube, die meisten, die das spielen, würden noch nicht mal sagen, ich habe da ein Serious Game gespielt.
Ja.
Aber das ist ja auch das Besondere bei Serious Games, dass man genau auf diesen Punkt, was Clemens gerade gesagt hat, achten sollte. Weil wenn zu sehr die ernsthaften Themen im Mittelpunkt stehen und zu sehr auch dieser spielerische Kontext, dieser Spaß in den Hintergrund rückt, wird es schwierig, auch mit dem Einsatz von Serious Games, also gerade im schulischen Kontext oder im Bildungskontext oder im Fortbildungskontext. Und der Übergang zu reinem Unterhaltungsspiel sollte auch fließend sein. Dann kann man auch so Serious Games, so wie auch Clemens eben gerade gesagt hat, wie Suse auf Suse Darkest of Times einsetzen, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt ein Serious Games. Es klärt auf.
Okay. Zur Zielgruppe wollte ich noch fragen. Die kann ja ganz unterschiedlich sein. Ich glaube, bei Through the Darkness of Time habt ihr das auch gesagt, dass das sich wirklich an jeden richtet. Also das heißt ja von jung bis alt, männlich, weiblich, mit verschiedenen Vorerfahrungen. Was muss man denn beachten, damit ein Spiel dann wirklich bei der Zielgruppe die Motivation steigert, die mit den Lerninhalten auseinanderzusetzen?
Also erstmal würde ich dann noch bei Through the Darkest of Time noch eine kurze Einschränkung machen und sagen, das braucht natürlich schon eine gewisse Reife. Das sieht man auch an der Alterseinschätzung der USK und so weiter. Also natürlich ist es jetzt kein Spiel, das für Kinder wirklich gedacht ist. Das ist also, von daher ist es quasi, hat auch das natürlich eine Einschränkung. Und jetzt aber ganz allgemein zu deiner Frage zurück. Meiner Meinung nach ist es immer sehr hilfreich, wenn man die Zielgruppe einengen kann. Wenn ich es schaffe, die Zielgruppe wirklich, je mehr ich die Zielgruppe einengen kann, umso besser wird mein Spiel meiner Meinung nach werden. Weil wenn ich ein Spiel mache, das quasi für jede Zielgruppe geeignet ist, muss ich da im Spiel so viel berücksichtigen, was ein Spiel unglaublich komplex, teuer und aufwendig macht. Konkret, es gibt einfach ganz andere Spielertypen. Also es gibt Leute, jetzt mal ganz platt gesagt, es gibt einfach welche, die lieben es, sich sehr intensiv zu battlen, und die wollen wirklich das Kräftemessen mit anderen haben, und es gibt halt Leute, die wollen das gar nicht im Spiel haben. Denen geht es zum Beispiel vielleicht darum, eine interessante Geschichte zu erleben. Und wenn ich jetzt das beiden gerecht machen muss, wird es natürlich total schwierig. Wenn ich dann natürlich diese Zielgruppe vorher einengen kann, tue ich mir dann großen Gefallen. Das ist tatsächlich im Unternehmenskontext ein großes Problem. Das habe ich, wenn ich Spiele für einen Endkundenmarkt mache, nicht, weil da gehe ich her und überlege mir vor, genau für wen mache ich das denn. Und beim Serious Game habe ich halt häufig so eine Ansage, was dann vom Konzern heißt, ja, das Spiel soll für jeden sein, der bei uns anfängt, oder jeder, der bei uns Mitarbeiter ist oder sowas. Das ist natürlich total schwierig, weil das eine mega heterogene Gruppe ist, wo ich nicht Spieler habe, wo ich begeisterte Spieler habe und. Das ist nicht so, das macht es blöd an der Stelle einfach.
Und wie gehst du das dann an, wenn die Zielgruppe so heterogen ist?
Also wenn man die nötigen Ressourcen an der Stelle hat, also sprich, wenn das Budget an der Stelle stimmt, dann kann man tatsächlich das so machen, dass man das Spiel gewisserweise adaptiv macht, dass man für jeden Elemente mit reinbaut und dann eben auch Sachen hat, wo man sagt, okay, das Spiel, im Idealfall misst das Spiel das sogar selber und findet raus, okay, ich muss jetzt an der Stelle das und das anbieten, weil es ist halt jemand, der mag das. Und man kann eben das über Schwierigkeitsgrade auch abfrühstücken. Man kann eben Sachen machen, wie dass man sagt, hey, ein Minispiel ist über, kann man überspringen. Das ist zum Beispiel was, das relativ häufig ist, dass man sagt, okay, hier ist ein Minispiel, aber wenn du jetzt keinen Bock auf die Knobelei hast, kannst du das überspringen. Und dann gibt es halt andere, die lieben diese Spiele wegen diesen Minispielen. Das ist halt so eine Mechanik, mit der kannst du drauf eingehen. Also optionale Angebote drin machen und eben adaptiv auf die Spielerprofile eingehen.
Noch ein weiteres Thema ist ja auch die Spiellänge. Gibt es eine Minimal- bzw. Maximaldauer für Serious Games? Gerade in Unternehmen ist ja auch so, dass Weiterbildungsverantwortliche wollen jetzt auf der einen Seite motivieren, dass sich jemand mit den Lerninhalten auseinandersetzt, und freuen sich deshalb, wenn die Lerner sich viel mit den Inhalten beschäftigen. Auf der anderen Seite muss das Ganze ja auch immer noch effizient sein.
Ja, da hast du eigentlich schon beantwortet fast. Es ist tatsächlich, es gibt eine gewisse Länge, die quasi von der Zielgruppe abhängt. Wenn ich was mache für jetzt Schüler zum Beispiel, dann muss ich natürlich sehr auf das Alter eingehen. Also für Grundschüler, wenn ich heute eine Anwendung mache, dann muss das was sein, wo die Spieldauer relativ kurz ist, weil wir wissen, die können sich maximal 20 Minuten am Stück wirklich konzentrieren. Und sie sollten auch gar nicht so lange jetzt vom Bildschirm sein, da sind wir uns alle einig, dass das auch nicht so gut ist. Also von daher macht das dann irgendwie an der Stelle total Sinn, wenn ich jetzt für so eine junge Zielgruppe das habe, dass ich dann da halt was mache, was zum Beispiel aus vielen Episoden besteht. Dafür ist jede Episode relativ kurz. Wenn ich was im Unternehmenskontext mache, dann muss ich mir halt auch überlegen, wie viel Zeit soll investiert werden für diesen Lerninhalt? Also wie viel ist da in Relation relevant, also richtig? Weil wenn natürlich dann ich irgendwie für, ich sag mal, das Lernen von Brandschutzthemen dann da irgendwie da Wochen ins Land ziehen, dann wäre das sicherlich nicht effizient. Und gerade wenn ich jetzt was habe für Führungskräfte, da ist es sehr häufig so, dass die halt sehr intensiv ihre Zeit abwägen und sagen, okay, dann eine Stunde Computerspiel, dann muss das Spiel aber jetzt auch echt was bieten, dass es mir diese Stunde wert ist.
Ja, auch zum Thema Effizienz, Performance, so ein bisschen, Schiedem, wie lässt sich denn das Lernergebnis am Ende des Spiels messen?
Das hängt ganz davon ab, was ein Serious Games als Lerninhalt vermitteln soll. Also geht es zum Beispiel darum, eine Sprache oder Rechenart zu vermitteln, lässt sich das erlangte Wissen ganz einfach abfragen und zum Beispiel die Fehlerquote auswerten. Wer Erfolg im Spiel hat, hat auch etwas Erfolgreiches gelernt, jetzt ganz banal formuliert. Und geht es eher darum, die Kommunikation in einem Team zu verbessern, kann der gemeinsame Spielerfolg zwar ein wichtiger Messwert sein, langfristig muss das Team hier aber selbst einschätzen, ob sich ihre Kommunikation positiv entwickelt hat. Also da geht es auch ganz stark um gruppendynamische Prozesse.
Ich würde da noch hinzufügen, dass das Spiel auf jeden Fall mal das Potenzial mit sich bringt, dass man alles, wirklich alles messen kann, was im Spiel passiert. Ich könnte sogar, wenn ich will, sowas wie psychologische Tests so spielerisch verpacken, dass wir diese Auswertung auch noch mit reinbekommen. Wir können Lernergebnisse sehr gut vergleichen, indem man einfach schaut, wie hat sich am Anfang vom Spiel jemand zu etwas verhalten im Vergleich zu Ende. Also statistisch kann ich da unglaublich viel auswerten im Spiel.
Also zusammenfassend, habt ihr sowas wie 3 Top-Tipps für die Hörer und Hörerinnen, wie sie Spiele im Unternehmenskontext integrieren sollten? Also was ich jetzt auf jeden Fall mitgenommen habe, ein Charakteristika, was auf gar keinen Fall fehlen darf, ist der Spielspaß. Hat jeder von euch vielleicht noch einen Punkt?
Mut. Also das ist das Allerwichtigste. Ich brauche einen Partner, der wirklich sehr, sehr mutig ist. Und das ist wirklich das Ganze, woran es am Ende des Tages hängt. Mit Mut meine ich in erster Linie, dass man wirklich auch so weit loslässt, dass man sagt, okay, da ist ein Spielentwickler, der hat eine gewisse Kompetenz und ich traue dem auch zu, dass der mit der Kompetenz auch das dann umsetzen kann, was ich will. Also da braucht es einfach viel Vertrauen und ein Loslassen an der Stelle und eben auch mit Augenmaß dann eben an Sachen rangehen. Das merken wir dann eben bei so Themen wie den IT-Richtlinien. Gerade größere Konzerne haben IT-Richtlinien, die alle Sinn machen, wenn es um jetzt Softwareentwicklung geht. Und das Spiel fällt natürlich irgendwo da auch rein. Aber es ist augenscheinlich, dass da viele dieser Richtlinien eigentlich nur ein Hindernis sind, wenn es jetzt um die Entwicklung von Spielen geht. Wir haben das gerade in Zusammenarbeit mit Konzernen oft gehabt, dass wir dann uns penibelst versucht haben, daran zu halten. Und dann kommt sofort das Feedback, ja, sag mal, was habt ihr da gemacht? Das ist ja völlig unpraktikabel, so kann man das überhaupt nicht mehr spielen. Wo wir sagen, ja, aber das ist halt eure Richtlinie. Und da muss man sich dann eben an den Stellen, auch an vielen Stellen wirklich lösen und sagen, es ist ein Spiel und hier ein Entertainment-Produkt, da gelten andere Kriterien vielleicht, als wenn ich jetzt eine Software mache, mit der ein Reaktor gesteuert wird.
Und Schiede?
Ich würde noch 2 Punkte gerne hervorstellen wollen. Und zwar zum einen, es sollte auf alle Fälle motivierend sein, es sollte Spaß machen, das hattest du auch am Anfang erwähnt. Und es sollte nicht ein Wettbewerb, also gegeneinander und wer ist besser im Team oder welche Mitarbeiter ist besonders gut etc. diese Punkte nicht in den Mittelpunkt stellen. Und zum anderen natürlich auch, Games sind keine Wundermittel oder Wunderwaffen. Und wenn im Unternehmen schon etwas grundsätzlich schief läuft, werden auch Computerspiele nicht auf eine magische Art und Weise diese Probleme lösen. Also da muss man auch ganz genau darauf achten, was ist die Aufgabenstellung, was ist die Zielsetzung, worum geht es hier, wer ist die Zielgruppe und in diesem Kontext das im Vorfeld sich die Zeit zu nehmen, das zu definieren und so mit Entwicklern wie Clemens das dann ganz genau dann überlegen, was möchte ich mit diesem Spiel erreichen und mit wem möchte ich das erreichen.
Ja, das sind auf jeden Fall nochmal super spannende Punkte auch.
Mir ist gerade noch einer eingefallen, den ich vielleicht noch ganz kurz hinzufügen würde. Wenn er reinpasst, kannst du noch reinschneiden. Und zwar, was natürlich auch noch eine ganz wichtige Sache ist, man muss sich mit überlegen, welche Verantwortung der Auftraggeber da mit drin hat. Es sind ganz, ganz viele Schleifen. Ein Spiel entsteht heute in zig Iterationen. Wir machen ganz früh ein Konzept, was überprüft werden muss. Dann gibt es Prototypen, die überprüft werden müssen und. Das ist immer so, ein Spiel wird immer weiter verfeinert. Und das ist ein Prozess, wo wir dann auch schon die Zielgruppe mit dabei dabei haben müssen, die dann eben das Spiel schon testet, aber eben auch immer den Auftraggeber, der immer mit dabei sein muss. Und diese Schleifen, die mussten realistisch mit eingeschätzt werden. Das ist nämlich was, was gerne häufig unter den Tisch fällt, dass man da so quasi den Gedanken hat, ich habe jetzt den Auftrag rausgegeben und irgendwann habe ich mein fertiges Spiel. So funktioniert das nicht. Das ist ein Prozess, wo während der gesamten Spielentwicklung wirklich der Partner mit dabei sein muss.
Ja. Ja, super, vielen Dank. Vielleicht noch ganz am Schluss vom Podcast, weil viele sich unserer Hörer auch für Tech-Trends so ein bisschen interessieren. Technologische Veränderungen beeinflussen die Games-Branche ja stark. Was kommt denn da noch auf uns zu? Könnt ihr da so einen ganz groben Abriss noch uns kurz geben?
Das aus meiner Sicht wichtigste Thema, was jetzt auf uns zukommt, ist ein Thema, das seit vielen Jahren in der Pipeline steht und irgendwie immer sich noch nicht so richtig durchsetzen konnte. Das ist das Thema Streaming. Streaming ist deswegen so relevant, weil ich heute ein Riesengefälle habe zwischen dem High-End-Gaming-PC, der irgendwie paar tausend Euro kostet, und dem Bürorechner, der dann irgendwo beim normalen Arbeitsplatz steht. Was die technologisch können, da ist ja ein Riesengefälle. Und das kann ich mit Streaming komplett eliminieren. Da kann ich dann wirklich ein super aufwendiges Spiel, grafisch total performantes, krasses Spiel, dann eben auf jedem Rechner verfügbar machen oder sogar auf einem Tablet verfügbar machen über Streaming, und das wird da ganz viel verändern, und das macht gerade eben auch jetzt halt, wenn wir so wieder Richtung IT-Richtlinien etc. schauen, natürlich gerade in dem Kontext auch nochmal einen riesen Unterschied, weil ich da dann eben viele Themen gar nicht mehr als Problem in der Firma habe, weil ich dort gar nichts mehr aufspielen muss.
Ich glaube, diese Entwicklung mit Streaming wird wahrscheinlich auch sehr die Games-Branche insofern weiterbringen im Kontext auch der Bildung. Das wird auch im Bildungswesen das einfacher gestalten, einfacher machen, um Spiele einsetzen zu können.
Ja, super. Vielen Dank für das spannende Interview. Ich habe am Schluss immer noch zwei Standardfragen, die es an Ende jeder Folge eLearning Inc. gibt. Vielleicht teile ich die Fragen zwischen euch auf. Die erste, Shidem, für dich: kannst du unseren Hörern einen persönlichen Tipp geben, wie sie das Thema Weiterbildung für sich richtig angehen können?
Also ich, pandemiebedingt würde ich, glaube ich, den Tipp erstmal geben, den Zusammenhalt in den Teams. Das ist ja heutzutage von dass wir irgendwie kaum uns sehen, irgendwie mit den Kollegen, mit Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern im Homeoffice alle arbeiten. Seit über so einem langen Zeitraum ist es für mich ganz wichtig, dass man mit Spielen Teambildungsprozesse hervorragend beitragen kann. Also ich habe das ja vorhin schon erwähnt, dass ich das mit meinem Team einmal die Woche mache. Und ich kann sagen, allein die Gespräche, die nebenbei dann so stattfinden, die dann mal in der Kaffeeküche früher stattgefunden haben oder beim Mittagessen stattgefunden haben, als hier komplett jetzt alles so wegfällt, das ist eine ganz andere Art von miteinander reden und miteinander auch interagieren. Weil in den ganzen Videokonferenzen, wir reden alle miteinander, aber wir interagieren nicht miteinander. Und Games sorgen halt wirklich sehr schön dafür, dass man auch miteinander wieder agieren kann. Das wäre so mein Tipp.
Super, danke. Und Clemens, wen nominierst du als potenziellen Gast zu den Themen Weiterbildung oder auch Digitalisierung oder auch E-Learning?
Also ich würde an der Stelle Sebastian Grünwald vorschlagen. Sebastian Grünwald ist das Creative Director und Autor, seit vielen, vielen Jahren in der Games-Branche unterwegs, ist aber Medienpädagoge von der Ausbildung und hat selbst einen sehr interessanten Podcast, der allerdings zu einem anderen Themenbereich ist. Das ist mehr ein Hobbybereich, der aber der fließend mit reingeht. Der beschäftigt sich nämlich mit der weltweiten Vergnügungsparkbranche und interviewt dort die kreativen Macher hinter Vergnügungsparks und überlegt sich, wie funktioniert das?
Das ist auch sehr cool. Dann vielen Dank an euch beiden für eure Zeit.
Sehr gerne.
Sehr, sehr gerne.
Das war's für heute. Ich hoffe, wie immer, die Folge hat euch gefallen und ich freue mich, wenn ihr sie liked, teilt und kommentiert. Unser offizieller Hashtag, unter dem ihr alle Folgen und Blicke hinter die Kulissen finden könnt, lautet Schlaufuchs. Schreibt mir mit dem Hashtag gerne eure Ideen und Gedanken zum Thema Game-Based Learning oder auch generell zum Podcast. Wir machen jetzt 3 Monate Sommerpause. In dieser Zeit werde ich im Mutterschutz sein. Wir werden euch aber trotzdem über die Sommerpause nochmal mit Highlights und Best-of von den vergangenen E-Learning Inc. Episoden versorgen, und ja, im August geht's dann auch schon weiter mit neuen spannenden Themen und Gästen. In dem Sinne, stay tuned.